herzlich willkommen beim Podcast vom Teletrust. Mein Name ist Carsten Vossel und heute haben wir uns das spannende Thema Zertifizierungen vorgenommen. Da es natürlich immer spannender ist, da auch in einen Austausch zu gehen und zu hören, wie so Erfahrungen sind, habe ich mir zwei spannende Gäste mit dazu genommen. Das ist einmal der Tobias Glemser und der Thomas Hemker. Wie ich im Vorfeld schon mitbekommen habe, sind die beiden untereinander schon stark im Austausch, kennen sich bestens. Insoweit bin ich gespannt, wie wir uns jetzt hier gegenseitig die Bälle zuspielen. Bevor wir damit aber starten, würde ich vorschlagen, dürfen die beiden sich einmal kurz vorstellen. Lieber Tobias, was kannst und willst du unseren Zuhörern von dir sagen?
Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo Carsten, danke für die Einladung. Thomas, schön, dich wiederzusehen. Ja, Tobias Glemser, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Secuvera. Wir sind ein Anbieter von Beratungsleistungen rund um das Thema Cybersecurity. Wir sind die dienstälteste BSI-Prüfstelle. Den Hörern dürfte das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was sagen. Wir machen also seit über 30 Jahren IT-Produktprüfung. Wir sind vom BSI zertifiziert als Pentester, als Unternehmen und machen den ganzen Bereich Informationssicherheitsmanagementsysteme hoch und runter, haben Kunden von KMU bis DAX-Konzernen, viel auch öffentliche Hand, weil wir machen so komische Dinge wie einen BSI-Grundschutz. Genau, ich selber bin vom Hintergrund der Informatiker, habe den Geschäftsbereich Pentest hier aufgebaut und bin selbst auch BSI-zertifizierter Pentester und in meiner Freizeit noch bei einer Organisation tätig, die auch der ein oder andere kennen dürfte. Das ist OWASP, das Open Worldwide Application Security Project, ein Verband Ehrenamtlicher, die sich ein bisschen um das Thema Applikationssicherheit kümmern.
Super, in deiner Freizeit. Okay, hört sich spannend an, aber lieber Thomas, magst du dich auch mal kurz vorstellen?
Sehr gern. Und Tobi, ganz meinerseits freut mich auch total, dass wir uns hier wiedersehen und dann natürlich auch demnächst auf irgendwelchen Veranstaltungen wieder. Ja, ich bin Thomas Hemker. Ich mache auch schon etwas länger IT-Sicherheit, Informationssicherheit, dann natürlich Cybersicherheit. Ich habe damit so 95 angefangen. Ich wohne und lebe in Hamburg, arbeite aber für eine Firma in Berlin und zwar ein Unternehmen, was von Anwendern gegründet worden ist. Das ist die Deutsche Cybersicherheitsorganisation DCSO. Und ich bin da zuständig für den Threat Intelligence Service. Also da wird Bedrohungslageninformation gesammelt, die wird aufbereitet, wird qualitätsgesichert und kuratiert und dann halt an Kunden weitergegeben, sowohl in strategischer Form als auch in technisch Indikatoren, die halt dann zur Erkennung von Angriffen verwendet werden. Und zum anderen habe ich so ein paar Austauschgruppen, zum einen halt eben in diesem Bedrohungsumfeld, wo sich dann halt viele Unternehmen treffen und sich wöchentlich verabreden, untereinander technische Indikatoren scheren, aber eben auch erzählen, was bei ihnen so los war und über die Angriffe aufschlauen, die da waren. Als auch eine Gruppe von CIOs und CISOs, der sogenannte DCSO-Fachbeirat, den hoste ich sozusagen und da gibt es dann eben den Austausch auf der eher, sagen wir mal, strategischen Ebene. Da sind so viele DAX-Konzerne dabei, aber eben auch größere Mittelständler und Organisationen aus Forschung und Entwicklung hier in Deutschland. Und ja, das ist so das, was ich tue in diesem Cyberbereich. Dieser Community-Austausch ist für mich immer ein wichtiger Punkt. War es auch schon vorher, als ich noch in der klassischen, sagen wir mal, IT-Sicherheitsindustrie gearbeitet habe. Da war ich schon mal viel in welchen Standardisierungsgremien oder in Verbänden, wie zum Beispiel dem Teletrust, dann auch unterwegs und will das natürlich auch in Zukunft beibehalten.
Super. Ja, vielen Dank. Das beste Stichwort hast du schon gegeben. Austausch. Genau, das ist diese Runde hier. Wir wollen uns austauschen über das Thema Zertifizierung. Da gibt es ja einen großen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Und ich bin da mal so ein bisschen am Schwanken. Auf der einen Seite bin ich ja selbst auch ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern und wir sind zertifiziert. Ich finde aber immer, gerade wenn ich Kunden auch in der gleichen Größenordnung, die nicht IT machen, berate, ich weiß, was das an Kosten und an Schmerz auf der Kundenseite mitbringt und bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen: Natürlich brauchen wir das, um gute und hohe Sicherheit leisten zu können. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass es einem Unternehmen wehtut. Die Frage ist, wie kann man sich dem am besten nähern? Tobias, wir hatten ja gestern auch schon mal ein bisschen im Vorgespräch darüber diskutiert. Was ist so dein Ansatz? Wie ist so deine Sicht auf das Thema?
Ich weiß, jetzt werden mich sehr viele Zuhörer gleich pfählen oder noch grausamere Dinge mit mir anstellen. Ich bin ja ein Riesenfan und Prüfung und Zertifizierung. Und nicht, weil ich das verkaufe, sondern ich glaube, wir müssen den Blick ein bisschen ändern. Mein Lieblingsbeispiel ist, oder ich schaue immer gerne in andere Wissensdomänen rein. Und dann überlege ich mir, okay, wenn ich jetzt hier umbaue, wir hatten auch darüber im Vorgespräch gesprochen, bei uns in der Firma wird umgebaut, bei dir, Carsten, wird umgebaut. Ab einem gewissen Punkt des Umbaus kommt dann ein Brandschützer. Ob ich da Lust drauf habe oder nicht, das ist völlig egal. Da kommt jemand, der möchte gerne ein Brandschutzkonzept von mir haben. Und wenn ich das gefälligst nicht nach Vorgaben mache, dann wird hier gar nichts gebaut. Wenn ich einen Aufzug implementiere, dann kommt hier jedes Jahr der TÜV vorbei und guckt sich an, ob das Ding überhaupt noch fährt und vor allem innerhalb der Spezifikationen fährt. Also in allen anderen Wissensdomänen gibt es Zulassungsvorgaben, es gibt regelmäßige Prüfungen und wir machen das als Unternehmen alle, weil wir müssen. Und jetzt gucken wir uns mal, um bei der Analogie zu bleiben, das Thema Cybersecurity an. 2024, Thomas hat es gesagt, er ist seit 95 dabei, ich seit 2000. Also mit Sensibilisieren, Thomas, tut mir leid, kommen wir offensichtlich nicht weiter, weil ansonsten würde nicht jeden Tag ein neuer Mittelständler im übertragenen Sinne brennen. Und das tun sie. Und die brennen ab. Die sind nicht mehr da, die sind weg. Warum? Weil Cybersecurity in vielen Wissensdomänen und in vielen Bereichen, die nicht reguliert sind, aktuell zumindest absolut optional ist. Und davon müssen wir weg. Das Thema ist kompliziert. Es ist für einen Normalsterblichen nicht verständlich. Also wenn ich jetzt zu einem normalen Mittelständler gehe, auch einem großen Mittelständler und dem Geschäftsführer was von Ransomware erzähle, dann nicken wir alle, die wir einen Teletrust-Podcast hören wahrscheinlich. Aber der guckt mich mit großen Augen an und versteht es nicht. Wenn er es aber muss, dann versteht es. Weil er es muss, dann findet er Leute, die es verstehen. Und das ist, deswegen bin ich mittlerweile tatsächlich großer Fan von erzwungener, regulierter Prüfung geworden. Ob das dann gleich ein BSI-Grundschutz sein muss als das großmächtigste Informationssicherheitsmanagementsystem oder ob es nicht vielleicht auch zumindest mal initial was Kleineres tut, das lasse ich mal außen vor. Aber dass wir grundsätzlich hier offensichtliche Lücken haben, sieht jeder, der die Nachrichten verfolgt im Thema Cybersecurity. Jeden Tag fliegt uns was um die Ohren. Menschen, mit denen du, Thomas, da zu tun hast, die schon Threat Intelligence machen und so weiter. Das ist natürlich ein Unternehmen mit einem anderen Reifegrad. Aber der, ich sag mal, gemeine Mittelständler, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern weil es einfach ein komplexes Feld ist, der hat da bis heute selten bis nie Ahnung von, was ihm eigentlich droht und wo die Bedrohung ist. Der hat einen IT-Leiter, dem muss und soll er auch vertrauen dürfen. Aber IT-Betrieb und Cybersecurity sind halt zwei Dinge und nicht das Gleiche. Das haben viele noch nicht verstanden.
Ja, wobei es natürlich dann so ist, dass die, also Argumentation könnte natürlich sein, so ja, aber das kann der doch selber entscheiden. Das ist ja risikobasiert, wenn der seine Firma sozusagen dem Risiko aussetzen möchte, dass sie halt morgen pleite ist, wenn dann ein Ransomware-Angriff kommt. Dann ist er ja selber schuld. Aber der Punkt, wo du auch vollkommen recht hast, ist ja der, dass nicht, so ein Unternehmen ist ja nicht losgelöst in so einer Blase, also das ist ja nicht einzeln für sich, sondern du hast ja eben halt Digitalisierung überall, einmal so diese cyberphysischen Systeme, dass da auch vielleicht Leib und Leben in der Tat sozusagen in Gefahr ist. Du hast halt eben andere Regulierungen, die halt genau dafür da ist, zum Beispiel wie eine CE-Kennzeichnung, dass da Dinge bei der Benutzung nicht irgendwie anfangen zu brennen und sowas halt, ne? Und aber wenn halt irgendwie dann quasi irgendwie unsichere Software darauf verbaut wird, dann kann die dann trotzdem brennen, weil halt irgendwie System angegriffen wird. Und natürlich hast du jetzt irgendwie diese Geschichte der Lieferketten. Ne? Also das heißt, so ein Mittelständler ist ja nicht für sich alleine genommen, sondern er ist ja Teil eines größeren Wirtschaftsapparates. Und da gibt es natürlich mandatiert dann eben von den Leuten, die halt von den Produkte kaufen, auch die Vorgabe, dein Unternehmen darf nicht irgendwie bei einer Ransomware-Attacke irgendwie lange ausfallen, weil wir brauchen die Produkte, die du herstellst, sonst ist unsere Lieferkette kaputt. Und dann gibt es eben keinen risikobasierten Ansatz mehr, sondern der muss halt ganz klar entscheiden, um im Business zu bleiben, muss er dann eine TISAX-Zertifizierung machen, muss eine ISO-Zertifizierung, also ein ISO 27000-Audit machen und so weiter und so fort. Insofern, ich weiß nicht, wer sich da nicht mit beschäftigt mit solchen Themen. Das ist auch Teil des normalen unternehmerischen Gebarens, dass man halt sich eben mit dem Weiterbestand seines Unternehmens halt und der Wettbewerbsfähigkeit beschäftigt. Also
ich fürchte, also ich gebe dir recht, eigentlich sollte das so sein, aber ich muss es nochmal wiederholen, die Realität sieht ja tatsächlich anders aus. Also die Schreckensmeldungen, egal ob das jetzt Mittelständler sind, ob das auch relevante Unternehmen der Lieferkette sind oder ob das öffentliche Hand ist, es passiert ja die ganze Zeit. Also insofern würde ich auch sagen, ja, für den Fortbestand der Firma wäre es doch normal, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es ist nur nicht meine Realität. Also
leider, ne?
Egal, wo wir hinschauen, und ich, auch hier, na, wir sensibilisieren immer, ja, seit vielen Jahren treffen wir beide, Thomas, uns auf Messen und Veranstaltungen, und meistens ist es halt ein Preaching to the Choir. Da stehen Security-Onkels und Tanten auf der Bühne und erzählen sich gegenseitig, dass Cyber voll krass wichtig ist. Also, um mal vielleicht noch ein Beispiel zu geben. Wo wir momentan stehen, ich bin seit vielen Jahren sehr gerne im Messebeirat der ITSA, die größte Cybersecurity-Messe Europas und je nach Kennzahl der Welt in Nürnberg. So, jetzt guck mal in der ITSA.
Du sprichst von der ITSA. Du sprichst genau. Von der ITSA, ITSA, das versteht ja, doch keiner. ITSA,
die ITSA, die ITSA, name it, the home of IT Security.
Um mal ja, den früher Claim hieß das mal, das war die IT Security Area und die Älteren unter uns erinnern sich, es war nämlich ein abgesperrter Bereich auf der Systems, eine untergegangene Messe, die mal in München
stattfand. Genau, die kleine Messe namens Systems, die dann zur ITSA wurde und dann nach Nürnberg umsiedelte, exakt, ja, also ist es. Ich entsinne mich noch sehr gut an meine erste ITSA 2000 war das. Gut, also, Nürnberg, Messehallen. Wir gucken auf die ITSA, damit du mich auch verstehst, sage ich jetzt ITSA. Wir gucken auf die ITSA, stellen fest, die wächst ganz schön vor sich hin und wir sind jetzt im kommenden Jahr, in diesem Jahr 2024, bei gut 3 Hallen angekommen. Und das ist ein super Erfolg für die Messe. Dann gehen wir in eine andere Wissensdomäne und gehen zum Beispiel zu einer SPS. Da geht es um Steuerungs- und Regelungstechnik. Da ist das gesamte Messegelände voll. Da gibt's Schalter zu kaufen, LEDs oder sonst irgendwas für deine Produktionsstätten. Und daran sieht man schon, und das ist noch nicht mal die europäische Leitmesse, ich hoffe, ich trete jetzt der SPS nicht zu nahe, aber da sieht man schon an der Ausbreitung im Messegelände, wie klein und schnuffig dieses Thema Cybersecurity, obwohl es ein Querschnittsthema ist, das jede Branche, jedes Unternehmen vom kleinen Bäcker bis zum DAX-Konzern betrifft, wie klein und schnuffig dieses Thema weiterhin zu sein scheint.
Die Frage ist ja, wie kriegt man das Thema sexy?
Gar nicht.
Also für mich ist ja immer so, ja, ich glaube, das ist ja das Problem an dem Thema. Es hat was von der Versicherung, ne? Es hat was von der Versicherung. Es ist eben erstmal im ersten Moment nicht wertschaffend. Auch wenn es natürlich, wenn es hinter um die Stabilität der Lieferprozesse etc. pp. Gibt, dann ist es natürlich ganz klar ein ganz wichtiger Faktor. Aber es ist, und das finde ich, ist eben tatsächlich das Problem, es ist erstmal nicht sexy. Und wenn ich überlege, gebe ich mein Geld darin, meine Produktionszahlen zu erhöhen, eventuell die Marge zu erhöhen, oder gebe ich das Geld erstmal in die Sicherung von Systemen, kann ich nachvollziehen, dass es dann erstmal eine Entscheidung gibt, die nicht in unserem Sinne ist. Und ja, wir wissen, das ist total wichtig, aber klar, man kann das Geld immer nur einmal ausgeben. Und von daher ist die Frage, wie kriegt man da einen Knopf dran?
Die güldene Formel für den Return on Security Invest ist bis heute nicht gefunden. Und wir suchen Rosi schon lange. Also ich habe da auch noch nichts gefunden. Das Einzige, wo ich mal so vielleicht einen kleinen Hebel für alle, die Produkte entwickeln, den empfehle ich mal einen Blick auf die Rule of 10. Die kommt aus dem klassischen Engineering und die besagt, dass in jedem Entwicklungsschritt später, in dem ich einen Fehler finde, dieser Fehler um den Faktor 10 teurer ist in der Behebung. Das heißt, wenn ich schon in meiner Designphase, wir reden ja viel von Security by Default, Security by Design, wenn ich in meiner Designphase einen Fehler finde, dann ist das viel, viel billiger, als wenn das Ding mal irgendwo in Produktion ist. Also die Rule of 10 ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin ganz interessant, da mal reinzuschauen. Ich habe da einen kleinen Blogartikel auch mal bei uns zugeschrieben, mit ein paar Grafiken, wo man das mal ein bisschen nachvollziehen kann. Aber da hört's dann auch schon auf. Ich fand's ganz charmant und ganz, mit deiner Sprache zu bleiben, Carsten, ganz sexy. Aber ist tatsächlich nur für Produktentwicklung ganz spannend. Für sowas wie ein Informationssicherheitsmanagementsystem, das ist genauso spannend wie ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Warum machen das alle Logistiker? Ja, weil sonst kauft sie keiner mehr ein. Sexy ist das auch nicht.
Ja, aber das, dann sonst kauft sie keiner mehr ein, ist ja Grund genug.
Ja, natürlich.
Das ist ja ein Unterscheidungsmerkmal. Und da hatte ich auch wirklich, ich hatte mal in meiner naiven Vorstellung, wie Security zu sein hat, vor Jahren so einen Fachartikel in so einem Buch geschrieben und dann so die verschiedenen Stufen aufgemalt. Und die höchste Stufe, die man eigentlich erreichen konnte, war halt, wenn man Security so in seine Produkte einbaut oder Cybersecurity in seine Produkte einbaut, dass die dadurch einen Mehrwert bekommen und halt man einen Wettbewerbsvorteil am Markt hat mit seinen Produkten. Da sind wir aber bis auf wenige Ausnahmen noch lange nicht. Das muss man ganz klar sehen. Und dann wäre eben sozusagen die interne Rechtfertigung, warum man Cybersecurity braucht, ganz klar. Dann halt, ich kann meine Produkte eben veredeln damit oder höherwertig machen und habe halt hier vielleicht nochmal ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern, weil ich sichere, bessere Produkte habe. Und dann würde das, glaube ich, wieder umgekehrt auch in die, in das, das Management der eigenen Organisation zurückfließen.
Auch das ist halt leider eine Wette in die Zukunft, eine vertriebliche, ob das gelingt oder nicht. Also wir machen ja Produktzertifizierung und das ist genau der Punkt, warum manche Firmen kommen und sagen, ich hätte gerne eine Produktzertifizierung. Und da gibt es halt so einen internationalen Standard, der heißt Common Criteria, kennt kein Mensch, außer jetzt natürlich einigen wenigen. Und da gibt es ganz wenige Unternehmen, die dadurch tatsächlich erfolgreich sich einen Marktvorteil geschafft haben. Oder es gibt einen Anbieter zum Thema Schutz von Distributed Denial of Service. Einen einzigen, der hat den BSI-Grundschutz gemacht. Das finden natürlich Behörden in Deutschland wahnsinnig fantastisch, wenn es da jemanden gibt, der sagt, mein Informationssicherheitsmanagementsystem ist BSI-grundschutzkonform. Das war aber auch eine Wette, die eingegangen sind damals. Die sind sie mit uns eingegangen. Das war auch genau die Idee dahinter, das zu schaffen. Bin sehr happy, dass das auch funktioniert hat für unseren Kunden. Aber da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Success-Stories, wo man sagen kann, schaut, die haben das erfolgreich hinbekommen. Die gibt es, aber es sind sehr wenige. Und diese Wette einzugehen, ist halt auch einfach extrem teuer für das jeweilige Unternehmen. Da überlegt man sich dann doch, das Ganze in Google AdWords oder sonstige Marketingaktionen zu werfen.
Auch eine Idee. Wie fange ich euch jetzt mal wieder ein? Ich habe überlegt, wenn wir das Thema Zertifizierung jetzt nochmal auf den Punkt runterbrechen, vielleicht können wir das ja aufteilen in so verschiedene Unternehmenskategorien, dass man vielleicht sagt, ein erster Einstieg, um überhaupt sich diesem Thema Zertifizierung und IT-Sicherheit zu nähern, wäre die Frage, was wäre da ein guter Einstieg vielleicht für ein Unternehmen, was sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, um dort mal einen guten ersten Schritt zu machen? Habt ihr da eine Idee?
Es gibt im Endeffekt schon, allein wenn ich auf mein Unternehmen schaue, drei Fokuselemente, die ich mir anschauen kann. Das eine ist mein Unternehmen als solches, das zweite sind meine Dienstleistungen und das dritte ist meine Produkte. Wenn wir jetzt ein Unternehmen anschauen, dann gibt es tatsächlich einen neuen Einstieg, der ist also wirklich brandneu, der nennt sich Cyber-Risiko-Check. Das ist eine DIN-Spec, also keine offizielle DIN-Norm, sondern eben ein Community-Element. Der richtet sich an KKUs, ein Akronym, das auch ich erstmal neu lernen musste. Keine KMUs, sondern KKUs, kleine und Kleinstunternehmen, also Unternehmen bis 50 Mitarbeitende. Und die Idee ist, mal so an einem Tag Dienstleistungen, die absolut unterste Ebene abzukaspern, die es da so gibt. Die DIN-Spec ist auch kostenfrei erhältlich, kann sich jeder runterladen. Es gibt so ein Online-Tool vom BSI, das man bedienen darf, wenn man diese Schulung beim BSI auch besucht hat. Und dann gibt es ja diesen einen Tag Dienstleistung. Dann hat man mal so ein bisschen was abgegrast. Da oben drüber gibt es den Cyber-Sicherheits-Check und das ist jetzt ein bisschen gemein. Man fragt sich gerade, Moment, das hat er gerade erzählt. Nein, ich habe gerade vom Cyber-Risiko-Check erzählt. Deutlich älter ist der Cyber-Sicherheits-Check, um alle zu verwirren. Der CSC kommt vom BSI und vom ISACA, also primär vom ISACA, ist ein Verband von IT-Revisoren, der das entwickelt hat. Den gibt es mittlerweile in Version 2, den gibt es auch speziell für den OT-Bereich und das ist so ein bisschen vertrieblich, würde man sagen, der 360-Grad-Blick auf das Unternehmen im Bereich Cybersecurity.
Das hört sich immer super gut
Wahnsinnig.
An.
Wahnsinnig. Aber es ist tatsächlich ein gutes Ding. Also auch hier für einen vierstelligen Betrag weiß ich, wo ich stehe.
Absolut. Also ich finde das auch gut, muss ich sagen. Also das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Einstiegspunkt, bevor man sich irgendwie was Größeres vornimmt.
Ja, du hattest ja, sorry, dass ich dich unterbreche, eben den Punkt, dass du sagst, bis 50 Mitarbeitende ist so diese erste Stufe, den zweiten Check, den du gerade genannt hast. Wo würdest du den?
Also ich kann da nur von unserer Erfahrung berichten. Wir haben, weil es den kleinen quasi noch nicht gab und der auch wirklich sehr, sehr klein ist, wir haben den angewendet von Unternehmen von 5 bis so 2.500 Mitarbeitende und mit nicht nur Unternehmen, sondern auch Organisationen. Das waren Hotels, Landratsämter, Stahlwerke, also wirklich die komplette IT-Dienstleister, also wirklich eine komplette Bandbreite. Also wer mal tatsächlich so seinen Status haben möchte, dem kann ich wirklich als Einstieg nicht irgendwie einen Pentest, ne, das ist der falsche Einstieg in den meisten Fällen, sondern tatsächlich diesen CSC, den Cybersicherheitscheck, ans Herz legen. Da gibt es auch sogenannte Cybersecurity Practitioner, also sprich Menschen, die auch eine Zertifizierung gemacht haben. Das sind momentan um die 200 Stück, wenn ich es richtig auswendig weiß. Und das ist tatsächlich ein Reifegradmodell, was man ohne selber ein Managementsystem zu betreiben, auch jährlich theoretisch anwenden kann oder einfach mal gucken nach einem Jahr oder zwei, wie geht's mir denn eigentlich? Ist nicht das, was ich erstrebenswert finde, aber es ist ein guter Einstieg, der eben erstmal auch ohne große Voraussetzungen daherkommt. Der Aufwand ist auch für mich, als der geprüft wird, als Prüfling, relativ gering. Deswegen haben da unsere Kunden zumindest immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit diesem Cyber-Sicherheitscheck.
Und ich wäre auch froh, wenn alle den erstmal machen würden, ehrlich gesagt halt. Also nicht nur, weil ich ISACA-Mitglied logischerweise bin, als zertifizierter CISM und CISA, sondern weil ich das auch die Initiative vom BSI eigentlich grundsätzlich gut finde, das damit zu machen. Aber mach mal weiter. Du hast ja wahrscheinlich jetzt noch die Auflistung sozusagen, wie es weitergeht. Gibt es ja auch noch von Versicherungsverbänden und so weiter ähnliche Sachen halt, die dann da.
Ja, aber es ist richtig, das verstehe ich gerade richtig, dass ja die erst beiden genannten, es ist erstmal nur ein Check. Es ist kein Zertifikat letztendlich, was der Kunde hat und damit schon mal nachweisen kann, was er getan hat, sondern erstmal so die ersten Schritte. Und ich bin komplett bei euch, das ist super, wenn der Kunde diese Schritte schon getan hat. Heißt aber, da setzt es jetzt weiter an, zu gucken, wie kriege ich wirklich eine Zertifizierung wahrscheinlich im Unternehmen hin, ne?
Genau, also wenn ich aufs Unternehmen schaue, dann bin ich natürlich irgendwann bei einem Management-System, ne? Also wie ich das halt überall habe und idealerweise habe ich ja schon irgendwas da, ne? Also ein QM nach 9001 oder eine 14.000 oder 50.000 oder was auch immer, also völlig andere Wissensdomänen und da dockt halt die 27.000er Reihe natürlich an. Auch da, wie ist der Einstieg? Klassisch wie immer, wenn ich ein Management-System einführe, immer eine Gap-Analyse, das muss auch gar nicht aufwendig sein. Und dann kriegt man da Unternehmen, je nachdem, ob die entsprechend auch die Rollen besetzt bekommen und besetzt haben, kriegt man da auch Unternehmen. Von der Zeit her dauert es ein bisschen, aber vom Aufwand her geht es eigentlich auch zertifizierungsreif, wenn sie es müssen. Aber die meisten haben tatsächlich Zertifizierung nur als Ziel, wenn sie müssen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dann sind wir eher in einer Sache, die vorher auch schon angesprochen wurde von dir, Thomas, bei so einer Sache wie TISAX. Das ist quasi so eine 27.001, ein bisschen aufgebohrt aus dem Automotive-Segment. Wenn mein Markt Automotive sagt, ach, du möchtest mir gerne was verkaufen, dann musst du aber TISAX zertifiziert sein. Ja, dann mache ich's, sonst geht's nicht mehr anders. Und das sind so die beiden, wo wir den größten Zertifizierungsdruck eigentlich spüren, die 27.001 und TISAX, wo die Unternehmen kommen und sagen, Mist, mein Vertriebler hat mir gesagt, der Einkäufer will nicht mehr kaufen, weil wir haben das nicht, wir brauchen das in 2 Wochen oder so. Dann wird halt das Ganze ein bisschen dünn. Es ist halt ein strategisches Thema.
2 Wochen fand ich gerade ein gutes Stichwort. Ich vermute mal, nein, ich weiß, in 2 Wochen ist das nicht zu stemmen. Aber was wäre so mal vielleicht ein Daumenwert, damit auch jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, schon mal für sich einschätzen kann, was für einen Vorlauf brauche ich, wenn ich in der Branche unterwegs bin, wenn ich letztendlich ja vielleicht auch da die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme. Wie lange braucht sowas im Unternehmen, sowas einzuführen?
Für die reine Zertifizierung und für das Managementsystem oder halt um die Sicherheit wirklich signifikant von null auf einen akzeptablen Wert zu verbessern?
Das ist eine gute Frage. Ich bin großer Freund davon, nicht nur etwas fürs Papier zu tun. Also insoweit würde ich sagen, lass uns gerne mal den Blick von, okay, ich habe noch nicht wirklich viel gemacht, zu ich bin zertifizierungsfähig. Also da einen realistischen Wert. Was denkt ihr? Oder was habt ihr aus eurer Erfahrung? Das muss man ja nicht einfach hier shakern, sondern da habt ihr ja schon verschiedene Prozesse durchlaufen.
Das war ja quasi schon ein bisschen der Vorgriff auf die klassische Beraterantwort. It depends. Es hängt wirklich davon ab, wo du momentan stehst mit deinem Unternehmen, wie groß du bist. Also es hängt wirklich an verschiedenen Faktoren, die man so nicht direkt einschätzen kann. Aber also wir sagen immer so ein Jahr Durchlaufzeit, bis man eine Zertifizierungsreife erreicht, sollte möglich sein. Das bedingt aber tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass nicht der IT-Leiter sagt, das ist eine gute Idee, sondern C-Level, der CEO, der Geschäftsführer, der muss sagen, top. Weil dafür brauche ich ja nicht nur einen lustigen Berater, der mir hilft, wahrscheinlich hilft der meistens, sondern ich brauche ja auch intern Kappa, um das Ganze zu wuppen, um das richtig zu machen. Ich kann leider auch, was heißt leider, ich kann mit großer Überzeugung auch keine Auskunft dazu geben, wie das ist, wenn man zu einem Haus geht und die soll es angeblich geben, die halt Kleberchen verkaufen und das irgendwie charmant über die Bühne bekommen, ohne, wie Thomas es gesagt hat, so ein bisschen auch das tatsächliche Niveau zu erhöhen. Aber so ein Jahr ist tatsächlich ein durchaus realistischer Zeitraum für kleinere, aber auch größere Organisationen dahin zu kommen.
Das würde ich auch so sehen.
Ja, langweilig, aber dem schließe ich mich an. Wir haben selbst die Erfahrung auch bei uns gemacht. Und das, was ich zumindest für uns sagen kann, vielleicht ist es ja auch mal ganz spannend. Wir waren technisch schon sehr gut aufgestellt. Das, was bei uns halt fehlte, war tatsächlich diese ganze Dokumentation, die Prozesse, das sauber aufzugleisen. Und das braucht halt seine Zeit. Und von daher ist das eben eine Reise, die man antritt. Aber ich finde es mal ganz spannend, zumindest zu meiner Sichtweise. Vielleicht habt ihr dann eine ähnliche Erfahrung. Ja, ich habe die Zertifizierung, die wir selber gemacht haben, sicherlich vor allen Dingen gemacht, weil Kunden uns dazu gedrängt haben. Also insoweit bestätige ich das, was du eben gesagt hast, Tobias. Tatsächlich ist die Erfahrung aber, dass ich den Zeitpunkt immer sehr gut fand, weil wir im Unternehmenswandel waren, wir waren in einer Vergrößerung, wir mussten eh gucken, wie können wir neue Prozesse definieren, die einfach auch mit dem Wachstum als solches im Zusammenhang stehen. Und somit habe ich das durchaus auch als sehr wertvoll, nicht nur im Bereich, wir bauen dort neue Instrumente auf für Sicherheit, sondern auch im Sinne von, auch für das Unternehmenswachstum bauen wir Prozesse, auf die uns einfach helfen, auch da stabil weiter nach vorne zu schauen. Also ist zumindest ein Argument, was ich mal ganz gerne nehme. Wie seht ihr das?
Also ich würde das eben genauso sehen wollen, wenn das von in den Standards so drin wäre, dass halt A, eine wirkliche Verbesserung der Sicherheit da wäre, B, sozusagen das Unternehmen befähigt, durch die Implementierung dieses Standards oder dieser Norm oder dieses Regelwerks und dann der anschließenden Zertifizierung wirklich auch ein besseres Unternehmen zu werden, also für sich genommen, also dass das Unternehmen dann eben auch selber einen Mehrwert daraus sieht und dass man vielleicht sogar dahin kommt, Standards und Regelwerke so aufzubauen, dass die sich sozusagen ergänzen, dass die Doppelungen vermeiden, dass die Rezertifizierungen auch nicht dann doppelt gemacht werden müssen, also dass diese Aufwände auch dann minimiert sind, will sagen, etwas, was für diesen Bereich zum Beispiel an Maßnahmen technisch oder organisatorisch vorgesehen ist, muss dann nicht nochmal in einem anderen Kontext auch nochmal überprüft werden oder ein bisschen anders implementiert werden. So, also dass der Aufwand einmalig ist, aber dann auch eben für andere Sachen genutzt werden kann. Also zum Beispiel ein Informationssicherheitsmanagementsystem wäre toll, wenn man das als auch als Datenschutzmanagementsystem nutzen könnte und nicht irgendwie das Gleiche nochmal parallel daneben machen muss und nochmal halt eben auch nochmal alles irgendwie zertifiziert haben müsste. Und das sollen die Leute, die halt in den Normungsgremien sind oder halt bei den Gesetzgebern, sollten sowas meines Erachtens im Blick haben, dass eben diese Aufwände nicht ins Unermessliche steigen können halt bei den Unternehmen, dass die halt nur noch dafür da sind, halt irgendwie Prüfer da durch die Hallen zu schleusen, die dann halt irgendwie sich Dinge angucken und prüfen. Und dann kommen halt nach 14 Tagen die nächsten Prüfer. Das ist halt, ja, geht so nicht.
Also absolut richtig. Da gibt es ja zumindest mit der aktuellen Überarbeitung der 27.001er-Reihe oder 27.000er-Reihe schon den richtigen Weg, der da eingeschlagen wird. Also ich glaube, die Gremien haben so ein bisschen den Ruf auch gehört. Du wurdest erhört schon ein bisschen zumindest. Und gerade sowas wie ein integriertes ISMS und Datenschutzmanagementsystem mit einer 27701, das funktioniert, glaube ich, schon in der Realität ganz gut. Also wir erleben das auch, dass die beiden zumindest ganz gut miteinander spielen können und auch so gewisse Dinge wie Dokumentklassifizierung, also der ganze Management-System-Part, der ist zumindest, wenn man die ISO-Reihe anguckt, dann doch in weiten Teilen ganz gut gelöst.
Jetzt hatten wir ja schon so ein paar Zertifizierungen, die ISO. Gibt es noch irgendwas, wenn wir nochmal diese ganze Kette durchgehen, an Zertifizierungen, die dann noch kommen? Also wir hatten jetzt, glaube ich, Unternehmen bis 2.500, wo wir gesagt haben, 27.1 ist da durchaus eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob wir viel höher gehen müssen, aber vielleicht, um es kurz anzureißen, gibt es da noch andere Ideen? Oder haben wir erstmal mit den genannten die wichtigsten hier in der Runde?
Also die 27.001 funktioniert beliebig, ne? Also die geht auch bei kleinen schon los und die funktioniert bis wohin du letztlich magst. Es gibt immer noch so Spezialkisten, also auf den Grundschutz habe ich gerade schon ein bisschen angespielt. Ganz ehrlich, den mache ich dann, wenn ich muss. Also das ist jetzt nichts, was ich einer normalen Organisation, die es nicht machen muss, zwingend ans Herz legen würde, auch wenn wir Kinder des Grundschutzes sind, aber machen auch ganz viel 27.001 Beratung. Ist einfach der effizientere Weg, zum Ziel zu kommen. So. Es gibt noch so ein paar Spezialdinge, in Anführungszeichen, was ich, eine ISIS 12 oder ein VDS 10.000, die gibt es schon, aber aus meiner Wahrnehmung, und ich habe natürlich immer auch nur nicht den Gesamtmarkt vom geistigen Auge, sondern einen Ausschnitt davon, sind es durchaus relevante Standards, aber eher in einzelnen Segmenten. Also ein ISIS 12 ist aufgrund von Historie in Bayern beispielsweise ganz gut verbreitet.
Also ich würde noch hinzufügen den BSI C5 Standard, gegen den man zertifiziert sein sollte, wenn man ein Cloud-Service-Anbieter ist. Ne? Weil ich würde als sozusagen Anwender gerne auch nur von Cloud-Service-Anbietern was kaufen und Dienste beziehen, die halt diesen Standard erfüllen. Und das ist auch mittlerweile in vielen Ausschreibungen der Fall, wo man das sehen kann, wo dann so Vendor-Assessments gemacht werden, dass dann halt eben dieser Standard nachgefragt wird. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Bin jetzt nicht ganz sicher.
Das ist die zweite Domäne quasi der Dienstleistung, die ja drin steckt. Genau. Ne? Also gerade haben wir aufs Unternehmen geschaut, ist dann so quasi, und das finde ich auch ganz spannend am C5, dass der eben der einzige mir bekannte Standard ist, der wirklich mal die Dienstleistung in den Fokus nimmt. So, ne, es gibt Produkte, es gibt Unternehmen und dann gibt es den C5 für Dienstleistungen und da bin ich ganz bei dir. Ja, Cloud Service Provider sollten C5 haben.
Gut, ich meine, wenn du jetzt Dora, wenn man sich das anschaut, das sind natürlich halt, das sind Gesetze halt, ne, das sind jetzt keine Standards wie ein ISO-Standard oder so, aber dann ist das natürlich auch eben auf eine bestimmte Branche bezogen, die halt eben Dienstleistungen für andere erzeugt und halt deren Sicherheit da ja nachgezogen wird. Und da sind wir im Finanzsektor zum Beispiel, haben wir die BAIT und die VAIT und wo dann die BaFin oder respektive dann auch die EZB ja regelmäßig Prüfungen macht von den Unternehmen. Und das ist dann noch eine ganz andere Welt. Also die Leute, die schon am Stöhnen sind bei einer ISO-Zertifizierung, die sollten das mal erleben halt. Dann wissen die, was halt eine richtige Prüfung ist.
Ja, absolut.
Okay, nein, wir wollen ja nicht alle verschrecken.
Nein, sind ja auch nicht alle im Finanzsektor. Aber wir sollten, und das ist ja ein Eingangsstatement von Tobias. Das kann doch nicht sein, dass bestimmte Bereiche da irgendwie nicht reguliert sind, die aber trotzdem halt, wenn die dann kaputt gehen, gefährlich sind. Und bei Finanzwirtschaft ist das ja so. Und deswegen sind die so stark reguliert und es ist auch gut so, dass die nicht einfach kaputt gehen, weil da irgendeiner dumm war. Ne? Also das ist, und da bin ich froh, dass das so ist. Und da halte ich auch wirklich Zertifizierung und Standards für wirklich, wirklich wichtig. Und auch Überprüfungen.
Ja. Nein, ich glaube, wir sind da zumindest alle einer Meinung, was das angeht. Ich schwanke so ein bisschen, weil ich habe immer ein bisschen Angst. Es gibt ja dieses schöne Wort Entbürokratisierungsgesetz. Und es ist natürlich genau umgekehrt. Wenn ich jetzt mit weiteren Gesetzesinitiativen, NIS 2 wäre ja eine, da eben vorgehe, etwas, was ja erstmal nochmal zusätzlich drückt. Aber ja, natürlich gibt es gewisse Gründe, das zu tun. Insoweit sind wir uns einig. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben jetzt gesagt, okay, die ISO, wenn ich sie nicht aus eigenem Antrieb mache, mache ich das, weil ich es gegebenenfalls tun muss für meinen Kunden oder um den Auftrag kriegen zu können. Was ist denn der beste Weg, der erste Schritt, den ich jetzt machen muss? Also ich habe für mich festgelegt, ja, ich will zertifiziert werden. So, wie komme ich denn dahin?
Klassisch, vorher schon kurz angesprochen, klassisch die Gap-Analyse erstmal. Also erstmal Weichen stellen, schauen, wo habe ich eigentlich Bedarf, welche Rolle muss diesen Bedarf decken und kann ich diese Rolle intern oder extern überhaupt bespielen? Das ist häufig das Problem, dass dann man zwar feststellt, ja, wir bräuchten jetzt X, Y und Z, aber ich habe im Haus niemand, der es macht und ich habe auch von draußen niemand, der es macht. Also das ist, glaube ich, der erste Schritt. Da kann man auch so ein paar Euro-Werte dran kleben und weiß dann, wo die Reise hingeht. Also klassisch, wie fast immer eigentlich, der Einstieg mit einer gut gemachten Gap-Analyse, die Rollen berücksichtigt.
Wenn ich feststelle, da komme ich intern nicht weiter. Wie finde ich den richtigen Dienstleister, der mich unterstützt? Weil das Feld ist ja relativ groß.
Es ist tatsächlich, also gerade wenn man jetzt so schaut, es gibt immer mehr so diesen externen Sicherheitsbeauftragten, den CISO as a Service, name it, ja, das poppt immer mehr auf, das kriegen auch wir immer stärker. Wir stellen mittlerweile, ich glaube, 20, 25, 30 Mandate, wenn ich es richtig weiß. Das ist ein anderer Geschäftsbereich bei uns, deswegen weiß ich es nicht auswendig genau von Zahlen her. Also das wächst auf jeden Fall. Aber da gibt es noch, also es gibt jetzt ganz neu von der CISO Alliance eine Beschreibung, was muss eigentlich ein CISO so machen? Das ist recht frisch beschrieben mal überhaupt, was ist diese Rolle denn? So, das, und da sieht man, wie reif sind wir, was das Thema CISO as a Service anbelangt. Wir haben jetzt erstmal eine Rolle für den CISO, die mal eine Alliance, wo viele CISOs sind, beschrieben hat. Da ist mir ehrlich gesagt hartes Attribut bekannt, wo man sagen könnte, hey, pass auf, wenn die und die Attribute erfüllt sind, dann macht das doch. Ich glaube, das ist bei Pentest-Unternehmen beispielsweise ein bisschen einfacher. Da gibt es wenig Anbieterzertifizierung. Es gibt einen amerikanischen Standard, wo der Anbieter zertifiziert wird. Und es gibt einen deutschen Standard, den BSI-zertifizierten Dienstleister, wo eben das Unternehmen zertifiziert ist und nicht die Nase. Es gibt ganz viele Köpfe-Zertifizierung. Ich glaube, fürs Pentesten gibt es mittlerweile um die mit Sicherheit dreistellig Köpfe-Zertifizierung, aber ich kaufe ja nicht eine Nase ein, sondern ein Unternehmen. Da gibt es eben in Deutschland den BSI-zertifizierten Dienstleister. Da gibt es 10, 11 Firmen momentan. Das wäre mit Sicherheit ein gutes Attribut, aber gerade für 27.001-Aufbau. Ich würde mir auf jeden Fall Organisationen nehmen, die schon mal nachweislich irgendwie andere dahin beraten haben, zu einer Zertifizierung zu kommen und würde auch gucken, welcher Kopf kommt denn eigentlich zu mir. Weil am Ende lasse ich den Leuten gegenüber ganz schön die Hosen runter. Das ist am Ende auch immer ein Vertrauensgeschäft. Und Vertrauen hat mit Nase zu tun. Und am Ende würde ich mir auch die Nasen zeigen lassen, die da zu mir kommen und mich beraten. Das hat auch was mit Sympathie am Ende zu tun.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich meine, diese CISO-Definition ist ja fast zweitrangig eigentlich, weil es gibt halt da 20 verschiedene Definitionen. Das ist ja relativ heterogen. Es gibt Leute, die sind eher so aus diesem Risikobereich, machen GRC-Themen. Es gibt Leute, die kommen rein aus diesem IT-technischen Bereich. Dann ist die Rolle manchmal beim CFO angesiedelt oder irgendwo beim Risk Officer oder ist halt irgendwie nach wie vor irgendwie so eine Funktion, die halt rein in der IT angesiedelt ist, wo sie vielleicht dann halt, hängt auch von der Unternehmenskultur ab, aber vielleicht dann auch eher falsch ist. Und ich hatte selber auch mal einige Gespräche geführt, als ich damals mal einen Wechsel gemacht habe, um auf die andere Seite zu wechseln, also auf der Anwenderseite. Und da war ich erschrocken, wie halt in diese CISO-Positionen teilweise nicht ausgestattet waren mit A, Macht, B, Geld. Also das war einfach nur ein Feigenblatt, das man halt irgendwie da haben wollte, dass sich da jemand hinstellt, falls mal irgendwie ein Problem auftritt. Und dafür war dann das Schmerzensgeld auch ein bisschen zu gering, muss man ehrlicherweise sagen. Es hat sich ein bisschen geändert. Die CISO-Positionen sind stärker geworden in den letzten 2 bis 3 Jahren. Auch die Rolle ist eine andere geworden. Aber meine Herangehensweise wäre immer, das ist eigentlich nicht der CISO, der das irgendwie großartig in die Wege leiten sollte, sondern das ist natürlich eine Geschäftsführungsentscheidung, die halt so eine Zertifizierung anstreben muss. Und die müssen auch dabei sein. Die können dann nicht sagen, ja, wir haben das jetzt beschlossen, jetzt mach du das mal. Also das ist dann halt vielleicht ein Projektmanager oder so, der das dann macht. Aber ich glaube auch wirklich die Auswahl des richtigen Dienstleisters, das ist das A und O dann dabei. Und man braucht ja eigentlich dann im Endeffekt zwei, man muss ja gucken, halt, wer soll mich hinterher prüfen? Das ist vielleicht, wird dann halt sozusagen, ist das, liegt manchmal auch gar nicht in der eigenen Hand, aber dass man da irgendwie auch ein gutes Zusammenspiel hinkriegt, ne? Weil man wird sich ja öfter treffen. Es ist ja eine Entscheidung, die jetzt nicht so ein One-Off ist, sondern die, es soll ja halt eben eine ständige Sache sein. Man hat Drehzertifizierung, man hat eben diesen Zyklus, den man halt abdecken muss. Und also wie gesagt, die Zertifizierung an sich bringt eigentlich nichts im Unternehmen, finde ich. Wenn man das so verinnerlicht und sagt, ich will wirklich besser werden, ne, weil ich halt auch ein paar Ziele damit erreichen will. Und die Zertifizierung ist quasi der nette Nebeneffekt, den ich zwar auch brauche und so, aber ich will wirklich was damit machen. Dann wird man erfolgreich sein. Das ist, glaube ich, so.
Also tatsächlich bei der 27.001, glaube ich, auch der Mehrwert sind eigentlich die internen Audits. Und die Zertifizierung, der eigentliche Zertifizierungsprozess ist ja nur noch ein, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, das attestiere ich euch hiermit nochmal und ihr kriegt euer Kleberchen. Die regelmäßigen internen Audits sind das, was mich weiterbringt. Das ist übrigens auch eine Sache, wenn wir als Haus hier geprüft werden und das BSI kommt und macht hier ganz viele sehr interessante Dinge mit uns, dann ist auch das tatsächlich immer im Vorfeld eigentlich der Weiterentwicklungsprozess. Und der kommt dann eben im Idealfall so mal vom Anfang zum Ziel zu gucken. Im Idealfall ist es am Ende so, dass ein Kunde, dem man als Berater auf die Sprünge geholfen hat, jetzt um bei der 27.001 zu bleiben, da hat man am Anfang ganz viel Aufbauarbeit geleistet und wenn es richtig gut läuft, dann kommt man als Berater noch einmal im Jahr vorbei, um das interne Audit zu machen. Und das war's. Und alles andere kann der Kunde dann selber. Das ist immer so unsere Wunschvorstellung. Welchen Reifegrad sollte ein Kunde denn idealerweise hinbekommen? Es gibt Kunden, die das schaffen. Es gibt auch andere, die da dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind, weil es halt mit den Rollen nicht funktioniert. Das ist halt dann manchmal so. Aber das wär ein schönes oder ist ein schönes Ziel.
Ich überlege schon die ganze Zeit, also erstmal vielen Dank, finde ich super. Ich überlege aber die ganze Zeit, wo gibt es mal einen Punkt, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid? Also wir haben bald. Es klingt so einfach. Wir sind uns alle einig, Zertifizierung ist wichtig. Wir haben so ein bisschen
Also
darüber
ich sage
gesprochen, was
vielleicht noch
unterwegs
mehr, dass
ist.
der Weg dahin wichtig ist, ne? Also
Ja.
der Weg, das Ziel. Also wir haben auch die Zertifizierung, also ISO 27000 und TISAX, aber wir haben die Zertifizierung nur, weil wir die machen müssen, damit wir halt im Spiel bleiben, halt in dieser Lieferkette, was du vorhin auch schon gesagt hast, ne?
Ja.
Aber der Weg dahin ist das Wichtige, ist das Entscheidende. Und deswegen müssen die einem auch sehr realitätsnah sein, diese Standards oder eben diese Normen, gegen die ich mich dann zertifizieren möchte, damit halt wirklich ein Sicherheitsgewinn auch dann stattfinden kann. Das ist, finde ich, das Entscheidende.
Und manchmal, um vielleicht noch kurz die Brücke zur dritten Ebene der Produkte noch zu schlagen, um da wenigstens ganz kurz noch reinzuschauen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, wenn ein Chef eine Unterschrift leisten muss, vielleicht bringt das auch schon einiges. Ne? Wir sind ja im Teletrust-Podcast und liebe Produkthersteller und Anbieter da draußen. Wer es noch nicht weiß, der Teletrust, der hat eine Selbstverpflichtung. Das ist sexy tatsächlich, weil du vorhin gesagt hast, Carsten, was sexy ist.
Das ist super, wir kriegen doch noch was.
Das Siegel Security Made in Germany, das sieht tatsächlich sexy aus. Da ist der Deutschland-Spargel mit drauf, dieses schlanke Schwarz-Rot-Gold. Und das ist tatsächlich keine Zertifizierung, sondern das ist eine Selbstverpflichtung, die man beim Teletrust eingehen kann. Und das darf ich auch verwenden, um meine Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Aber ich muss gewisse Garantien aussprechen. Und da stolpern manche Unternehmen, die können das entsprechend nicht. Und das muss auch die oberste Heeresleitung unterschrieben haben. Und das ist ein charmantes erstes Sensibilisieren mit, guck mal, das kostet nicht sonderlich viel, wir müssen uns an diese Dinge halten, wir können es werblich verwenden und da habe ich mit ein paar Anbietern schon gesprochen, die wollten gerne sich irgendwie prüfen lassen, ihre Produkte, und da habe ich immer gesagt, guck mal da beim Teletrust, die haben das dann auch alle brav gemacht und haben auch immer gesagt, das hat beim Chef schon was ausgelöst, diese Unterschrift. Das ist so der kleinstmögliche Einstieg, da info@teletrust.de, da wird Ihnen geholfen, da kann man mal vorbeischauen bei den Kollegen aus dem Verband.
Ja, das ist natürlich wichtig, also genauso wichtig finde ich jetzt, gerade was Produkte angeht, und dann sind wir ja auch bei diesem Wettbewerbsvorteil, Cyber Resilience Act, CRA, dann halt Produktzertifizierung, die dann kommt, quasi eine Erweiterung vom NLF, wo die CE-Kennzeichnung halt festgelegt wurde und dass dieser Cyberbereich dann halt eben auch in sichere Produkte mündet, das finde ich wichtig. Tobias, du hast ja wahrscheinlich noch die Erfahrung halt mit der IEC 62443 für die Industriesteuerungsanlagen, da werden ja auch Produkte dann zertifiziert, da weiß ich jetzt aber nicht genau, wie weit da sozusagen das wirklich ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass dann das zertifizierte Produkt eher gekauft wird als das nicht zertifizierte Produkt.
Da haben wir gerade so ein bisschen den TISAX-Effekt im Markt. Ne? Also die 62443 ist wieder eben so eine Spezialnorm, die kommt eben aus dem Bereich Automatisierung, Industrialisierung, Industrietechnik und also alles, was steuert und regelt. Was da ganz interessant ist, wir als Haus kommen aus der Produktprüfung und wir dachten, dieser Normteil 4.2, da wird also ein Produkt genommen, das wird geprüft, da wird gesagt, jawohl, das ist ein gutes Produkt. Interessanterweise gehen die meisten den Weg, eine 4.1 zu machen. Da geht es nicht um das Produkt, da geht es um den Software- oder den Produktentwicklungsprozess, weil das skaliert. Ja, also mein Entwicklungsprozess, der gilt ja nicht nur für ein Produkt, sondern der gilt ja für N-Produkte idealerweise. Und deswegen gehen viele den Weg der 4.1. Da auch zum Thema Aufwand, das ist nichts, was jetzt nur große Firmen machen. Wir haben jetzt ganz frisch, hat ein Mittelständler, die mittlerweile Redline Europe, hat ein 62443 4.1-Zertifikat erreicht. Also das geht auch, wenn man jetzt nicht irgendwie mit 500 Leuten Produkte entwickelt, sondern wenn man ein bisschen kleiner ist. Und da ist, wie gesagt, momentan so ein bisschen das TISAX-Ding. Der Markt fordert immer mehr im Einkauf eine 62443-Compliance, ist aber natürlich ein Spezialfeld. Ich finde nur diesen Aspekt, der Softwareentwicklungsprozess wird zertifiziert, spannend. Und man könnte das Produkt zertifizieren, aber der Markt entscheidet sich momentan für den Softwareentwicklungsprozess.
Was ja auch sinnvoll ist, ne?
Also, total.
Das zu machen, weil sonst habe ich halt eine Version zertifiziert und dann kommt aber morgen das Update raus, ist dann nicht zertifiziert. Insofern ist es viel besser, halt diesen Produktionsprozess dann halt da abzusichern, zumal ja auch gerade so ein Gerät nicht für sich alleine ist, sondern dahinter vielleicht noch eine Cloud-Infrastruktur ist, mit der kommuniziert wird und so weiter. Man muss das große Ganze dann halt quasi als Gesamtheit dann eben auch die Zertifizierung erledigen. Und wie du vorhin schon sagtest, ist es immer besser halt, möglichst am Anfang einzufangen halt mit diesen Kosten, die dann sonst verursacht werden und die Security halt am Anfang auch schon einzubauen. Das halte ich immer für sinnvoll.
Hört sich super an. Also ich habe gerade schon wieder was dazugelernt, wenn ich ehrlich bin, weil diese Zertifizierung kannte ich noch nicht. Ist sicherlich, wie du schon sagtest, Tobias, ein Spezialfall, aber alleine schon dieser Gedanke, mache ich das eben als Produktzertifizierung oder zertifiziere ich den Prozess, finde ich nochmal einen sehr spannenden Punkt. Ich gucke mal kurz auf die Uhr und sehe, sie rennt schon wieder weg, die Zeit, insoweit.
Vielleicht noch eine Sache, die ich noch anbringen möchte. Damit will ich halt so diese Aktualität dieses Podcasts dann auch gewährleisten. Ich weiß, das ist morgen dann schon wieder hinfällig, aber vielleicht für heute. Spannendere Zertifizierung oder Standard, gegen den man zertifizieren kann, ist jetzt der neue ISO-Standard für die Artificial Intelligence Management Systeme. AIMS. Das ist die ISO IEC 42001, Doppelpunkt 2023. Die ist im Dezember rausgekommen. Und wenn man sich halt vergleichbare Regelwerke oder Guidelines anguckt, dann kann man das auch gut irgendwie so sehen, wie das halt passiert ist. Es gibt zum Beispiel vom BSI und halt anderen nationalen Sicherheitsbehörden wie CISA in den USA und die Kanadier waren dabei und die Estland und so weiter, gab es halt so Guidelines, die sind letztes Jahr rausgekommen, wie man halt irgendwie KI sicher betreiben kann. Dann gibt es halt von dem National Institute of Standardization, also NIST, gibt es halt so ein Risk Management Framework für KI-Betrieb. Aber das sind eben auch quasi nur Frameworks oder eben Guidelines. Und dann bringt halt eben die ISO in diesen Standard raus. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt mir unter diesen drei Sachen was auswählen kann, nehme ich natürlich diesen Standard, weil gegen den kann ich dann zertifiziert werden. Und dann ist es für mich als Anbieter, der so ein KI-System betreibt, natürlich nach außen hin schön darzustellen, guck mal, ich bin jetzt zertifiziert, bitte nutze meine KI-Technik. So als Motivator oder eben als Rechtfertigung, warum man das überhaupt macht und warum dann Zertifizierung halt einen Unterschied macht.
Ja, also ich glaube, da ist ja momentan oftmals die Frage, inwieweit gehen meine Daten, die ich Richtung AI gebe, der Allgemeinheit mit in den Gesamtpool oder aber bleibt es mein Wissen, was da im Grunde bleibt und da ein Zertifikat zu haben, ist sicherlich ein Riesenmehrwert.
Ja, das ist ein Threat Model. Es gibt noch ganz andere Bedrohungen halt. Nicht nur der Verlust von deinen Daten.
Ja. Also ich glaube, damit könnten wir wahrscheinlich dann mindestens noch eine Folge füllen. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Aber die Zeit ist schon wieder rum. Vielleicht gibt es noch den einen Punkt, den jeder von euch hier nochmal dem Zuhörer mitgeben will, zum Thema Zertifizierung. Entweder ein gutes Argument, wenn vielleicht intern jemand das bei seinem Vorgesetzten mit umsetzen möchte, oder aber, hättet ihr dann noch Ideen, einen letzten Gedanken, den ihr mit in die Runde geben wollt?
Das Einzige, was ich immer sage, fangt an, sei es noch so klein, aber bitte, bitte fangt an, schaut, dass es nicht digital brennt. Mehr gar nicht.
Ist ja schon ein super Punkt. Danke dir dafür, Thomas.
Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen und würde dann halt eben auch noch einfach hinzufügen. Und wenn du schon diesen Aufwand betreibst, dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zur Zertifizierung und dann guck, was du damit anfangen kannst. Also dann hast du doch vielleicht doch einen Mehrwert, den du noch irgendwie monetarisieren kannst nach außen.
Super. Ja, auch dir vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen coolen Ritt. Wir hatten angefangen mit dem Thema Check. Möglichkeiten, einfach mal zu schauen, wo stehe ich, um damit so einen ersten Gradmesser zu bekommen. Dann haben wir uns mit dem Thema Unternehmenszertifizierung auseinandergesetzt. Dann sind wir sogar noch in den Bereich Produktzertifizierung bis hin zu AI. Ich weiß, das haben wir nur angekratzt, aber zumindest auch zu AI gekommen. Aber insoweit, glaube ich, in der gegebenen Zeit haben wir, glaube ich, einen schönen Überblick über die Zertifizierung bekommen. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen damit gute Argumente geben konnten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das nicht nur als, ich muss das haben, sondern ich schaffe einen Mehrwert, ich werde besser als Unternehmen. Das finde ich super. Insoweit vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an die Zuhörer und wenn es Ideen, Wünsche gibt, dann gerne an info@teletrust.de und ansonsten einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, wann auch immer gehört wird und ein Tschüss und vielen Dank in die Runde.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.